Jetzt geht's ans Thema. 40 Tage Aktion. Ich bin ganz erstaunt. Gestern haben wir gehört, dass von den, ich sage es jetzt grobe Zahlen, ungefähr 40 Hauskreisen 30 mitmachen. Das finde ich schon ganz enorm. Und es haben auch viele von euch, die alleine an der Aktion mitmachen wollen, sich das Buch gekauft. Wir haben nur noch ganz wenige, die liegen draußen. Wer also noch einsteigen will, heute beginnen wir. Die, die donnerstags gehen, haben Donnerstag angefangen zu lesen. Die, die sonntags gehen, in Gottesdienst fangen heute an zu lesen. Die Andachten für jeden Tag. Also die Aktion startet heute. Wer nach dem Gottesdienst schnell ist, kann noch ein Exemplar erwischen. Wer hier keins mehr kriegt, es gibt noch welche im Buchladen. Ziel ist, jeden Tag diese Andacht zu lesen und in den Hauskreisen und im Miteinander, in Zweierschaften, das zu besprechen, was man da liest. Es soll eine intensive Zeit werden für uns als Christustreff. Wie gestalten wir unser alltägliches Leben? Wie kommt der Glaube in den Alltag? Wie kommt aber auch Gott in mein persönliches Leben hinein, in mein Herz? Wie kommt seine Kraft in mein Leben? Und darum geht es heute. Über Leben. Entdecke die Kraft, die in dir steckt. Der kleine Rennfahrer hat ja schon Kraft. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch dem Vettel Konkurrenz machen wird, wie alt er jetzt ist. Keine Ahnung, ob er schon geboren ist oder noch im Bauch der Mutter steckt. Oder das Fahrvettel, habe ich auch schon gedacht, aber kann man natürlich nicht behaupten. Aber es kann ja sein, dass so ein kleiner Dynamo schon in einer Mutter heranwächst und sie schon darunter zu leiden hat, unter diesem ständigen Gas geben. Aber Boxer ist vielleicht noch schlimmer, ich weiß es nicht. Sie haben das Ziel erreicht. Das wollen wir eigentlich gerne hören am Ende unseres Lebens. Ich habe ein Navi, bin sehr glücklich damit, weil ich jetzt im richtigen Ort ankomme. Jedenfalls, wenn ich den richtigen Ort eingegeben habe, komme ich da auch an. Ist immer gefährlich bei Friedrichsdorf und Friedensdorf und so, da gibt's immer ganz viele von, dass man dann auch die richtige Postleitzahl hat, am richtigen Ort ankommt. Aber ich kann mich unterwegs entspannen, nicht wie früher mit einem kleinen Zettelchen auf dem Schoß. Jetzt muss ich an der dritten Ampel links. Oh weia, war jetzt die Fußgängerampel auch eine Ampel oder nicht? Da bin ich schon manchmal ganz woanders angekommen. Jetzt sagt mir das Navi, wo es hingeht. Wie ist das mit unserem Leben? Welches Ziel haben wir uns für unser Leben gesetzt? Welches Ziel hast du dir für dein Leben gesetzt? Und willst du auch irgendwann mal hören, angekommen, gut gemacht, du hast das Ziel erreicht. Das Ziel ist für jeden Menschen vielleicht unterschiedlich, jedenfalls in der Ausgestaltung des Weges bis zu diesem Ziel. Aber das Ziel, bei Gott anzukommen, ist eigentlich für uns alle Menschen gleich. Darauf richten wir uns aus, dass wir sagen, ich will am Ende so gelebt haben, dass Gott zu mir sagt, ja, herzlich willkommen, du bist angekommen, du bist am Ziel, du hast das Ziel erreicht. Jetzt werden Menschen nicht mit einem internen Navi geboren, das ist nicht eingebaut und es gibt immer wieder Wegkreuzungen, wo man sich fragt, wie geht's denn jetzt für mich weiter? Ich habe am Donnerstag ja auch die Predigt gehalten und hinterher mit einigen Leuten gebetet, die genau an diesen Punkten standen und sagten, ich muss mich jetzt bewerben, ich weiß nicht, wo es hingeht, soll ich in Marburg bleiben oder nicht, wie geht's weiter? Das sind so Fragen, aber das hört ja nicht auf, wenn man älter wird. Es ist ja nicht so, dass irgendwann alle Fragen beantwortet sind und man dann sagt, jetzt habe ich einen Job, jetzt habe ich eine Familie, jetzt ist alles klar, jetzt muss ich mich um nichts mehr kümmern. Das geht ja immer weiter, die Herausforderungen bleiben ja. Was hat Gott mit mir vor? Was steckt in mir drin? Was hat er in mir angelegt, dass ich noch entwickeln und entfalten kann? Und was gibt mir die Kraft für mein Leben, für meinen Alltag? Wir werden uns in den 40 Tagen mit Mose beschäftigen. Mose ist ein beeindruckender Mann, der nicht nur für sich selbst großartige Dinge geleistet hat, der sich auch großartige Fehler geleistet hat. Er hat nämlich einen Mord begangen. Also ich glaube, das ist sehr interessant ist mal zu sehen, was aus einem Menschen werden kann, der so elementar versagt hat in seinem Leben, so falsche Entscheidungen getroffen hat und wie Gott trotzdem aus seinem Leben etwas sehr Gutes macht für tausende Menschen, für mehrere Generationen, für Zeiten bis zu uns hin, wo wir von ihm und seinem Weg mit Gott noch profitieren können. Vielleicht kennt ihr das Buch »Wer bin ich und wenn ja, wie viele?« Hat das irgendjemand gelesen oder schon mal mitgekriegt? Ja, einige. Das habe ich so ein bisschen zum Motto meiner Predigt gemacht. Wer bin ich? Zwei Punkte dazu. Wer bin ich und wenn ja, wodurch? Manche werden sich erinnern an die Fernsehshow Was bin ich? Kennt das noch irgendjemand? Ja. damals noch in Schwarz-Weiß, Robert Lemke, einige haben sich noch nicht geoutet. Wer kennt's denn nicht? Fragen wir mal so rum. Okay, da muss ich es doch gut erklären. Donnerstag kannten es ganz viele. Okay. Eine Sendung, damals noch in Schwarz-Weiß, ein älterer Herr mit schwarzer Brille sitzt an einem Tisch, darauf stehen einige Spardosen in Form eines Schweins. Er sprach immer von farbigen Schweinen, die konnte man natürlich nicht erkennen, dass sie farbig waren, war ja alles in Schwarz-Weiß. Und dann kam ein Gast rein, der mit einer Handbewegung seinen Beruf vorstellte. Und man musste dann gab es fünf Leute, die in so einer Art Rategremium saßen. Die mussten dann durch Fragen herausfinden, welchen Beruf dieser Mensch hat. Mit Ja und Nein durfte er nur antworten. Und wenn die geschickt gefragt haben, konnten sie viele Fragen stellen. Immer wenn er Ja sagte, durfte man noch eine Frage stellen. Wenn er Nein sagen musste, also das betrifft nicht meinen Beruf, dann kriegte er 5 Mark in sein Schweinchen. Dann hörte man es immer klicken, wenn das Geld da reingesteckt wurde. Dann wurde so eine Karte umgedreht, dann sah man die nächste Zahl und wusste, irgendwann ist das Spiel zu Ende. Entweder man hat es geraten oder nicht. Und dann kam am Ende immer ein Gast, der sagte nichts. Die anderen mussten sich Augenbinden anlegen, durften also nicht gucken, wer jetzt kommt. Und dann ging es darum, wer bin ich? Und dann schrieb der seinen Namen auf irgendeine Tafel, so eine Flipchart, setzte sich hin und sprach kein Wort, damit man bloß nicht an seiner Stimme erkennt, wer es ist. Und das war ein Prominenter. Den musste man dann auch herausfinden, wer das war. Und dann ging es darum, wer bin ich? Aber das Spannende war ja, man wusste hinterher auch nicht, wer das ist. Man wusste viel über ihn, dass er singt oder dass er tanzt oder dass er Politiker ist oder dass er irgendwas macht. Aber wer das jetzt wirklich ist, ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. Wenn du dich vorstellst, wenn du sagst, wer du bist, was erzählst du von dir? Wer bin ich? Was würden die Leute über dich sagen, wenn sie über dich berichten, wer du bist? Was steckt in dir drin? Was kommt an Charakter, an Wesen, an Anlagen aus dir auch ein Stück weit heraus? Was hast du entfaltet in deinem Leben? Sind es nur die äußeren Dinge, die dich ausmachen, wo du vorzeigen kannst, das und das tue ich, das leiste ich, das besitze ich, das habe ich? Oder können Menschen an deinem Charakter etwas ablesen? Vielleicht auch von deinem Glauben, von deiner Beziehung zu Gott. Wer bin ich? Und wenn ja, wodurch? Wir beschäftigen uns mit einem Text aus dem Jeremia-Buch, einem Prophet aus dem Alten Testament, der im Alter von Anfang 20 eine Begegnung mit Gott hat. Also geboren ist er 625 vor Christus in Anatot. Das ist eine Priesterstadt in der Nähe von Jerusalem gewesen. Und gegen den Widerstand der Mitbewohner in dieser Stadt ist er selber zum Propheten geworden, weil Gott ihn dazu berufen hat. Er ist einer der 3 großen Schriftpropheten mit Jesaja und Hesekiel. Viele von uns werden das Buch Jeremia schon gelesen haben, die herausfordernden Aussagen, die zur Umkehr aufrufen, aber auch die tröstenden Worte, die uns wie Balsam auf die Seele sind, wo man merkt, hier spricht Gott auch wieder etwas Gutes und Positives zu uns. Und diesem Jeremia sagte Gott, als er die Stimme Gottes hörte, ich kannte dich, bevor ich dich im Bauch deiner Mutter geformt habe. Also Karin ist ja Ärztin und Mutter und hat gerade ein bisschen was vom Ultraschallbild erzählt. Aber es gibt schon ein Leben vor dem Leben eigentlich. Gott kannte dich schon, bevor du überhaupt entstanden bist. Das kann man sich fast gar nicht vorstellen mit unserem begrenzten Verstand, der in Raum und Zeit gebunden ist, dass man schon existieren kann, bevor man materiell existiert, oder dass man schon in den Gedanken einer Persönlichkeit sein kann, in den Gedanken Gottes sein kann, bevor man geformt worden ist. Aber es gibt auch andere Allegorien, die von Gott als dem Töpfer sprechen und wir sind der Ton. Also ein Töpfer, der in einem Tonklumpen schon ein Gefäß sieht oder eine Skulptur sieht und die dann herausformt. So stelle ich mir das vor, dass Gott sagt, ich wusste schon, was ich tue, als ich dich geschaffen habe. Ich habe mir was dabei gedacht. Du bist kein Produkt des Zufalls, sondern ich habe was mit dir und deinem Leben vor. Ich habe Gaben in dich hineingelegt, ich habe dich vorbereitet, ich habe dich gewollt, ich habe dich ins Leben gerufen. Keiner von uns wäre hier, wenn Gott nicht diesen Gedanken gehabt hätte, dass du existieren sollst, dass du hier sein sollst, dass du leben sollst. Das große Ja Gottes zu deinem Leben. Bei Facebook ändert sich ja einiges. Ich weiß nicht, wer von euch Facebooker ist. Ich bin es noch nicht, aber ich war jetzt auf einer Tagung für Missionsleiter und habe da noch viel nachzuholen, glaube ich. Aber wer von euch Facebooker ist, weiß, dass es jetzt Pflicht wird, seinen Lebenslauf da chronologisch bei Facebook zu haben. Und ich denke mal, die nächste Generation Eltern wird wahrscheinlich schon für die Kinder dann so einen Account anlegen und schon gleich die Ultraschallbilder posten, damit die Kinder dann vom ersten Tag an schon in Facebook sind und nicht später alles nachholen und nachliefern müssen. Ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird, aber das ist so mein Verdacht, dass die Leute, die mit Facebook groß werden, dann alles da posten werden. Ultraschallbilder. Von Anfang an dabei. Aber was weiß man dann über diesen Menschen? Man weiß, wie sein Leben verlaufen ist, aber man weiß nicht, mit welcher Kraft dieser Mensch sein Leben leben wird. Wie viel Persönlichkeit, wie viel Kraft steckt schon in einem kleinen Kind drin, in einem Baby, das geboren ist? Was ist schon alles an Power in so einem kleinen Paket? Das merkt man immer dann, wenn Ihnen irgendwas nicht passt. Was für eine Power schon da drin steckt. Und wie schon ein Wille da ist. Und wie schon der Überlebenswille da ist. Auf jeden Fall will ich überleben. Das steckt schon in jedem Menschen von Anfang an drin. Geformt, gewollt, erdacht. Gott ist nichts verborgen. Wer bin ich und wenn ja, wodurch? Ich bin durch den Willen Gottes, durch die Zusage Gottes für mein Leben, dass er in meinem Leben etwas Gutes tun will. Ich weiß, dass dieses Thema auch schmerzhaft ist für manche, für mich manchmal auch, die keine Kinder haben, die nicht dieses Mutterglück erlebt haben. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Uns geht's jetzt drum, du bist irgendwann mal ein Embryo gewesen im Bauch deiner Mutter. Und da hat Gott gesagt, ich will, dass du lebst. Du sollst existieren. Die Beziehung von Embryos zu Gott ist noch nicht erforscht. Es gibt, glaube ich, auch noch keine theologische Doktorarbeit darüber, vielleicht auch noch keine medizinische. Wir hatten letzte Woche Promotion, kleine Feier, Roland und Carsten Koppia haben beide ihren Doktor gemacht und standen dann so mit, 1, 2, 3 Professoren waren noch mit dabei, bei einem kleinen Glas Sekt im Steinweg. Und dann sagte der eine Professor zu mir, ja, jetzt haben Sie ja 2 Doktoren im Christustreff. Ich musste dann etwas lachen. Und sagte, ja, da steht noch der Doktor sowieso und da steht noch die Doktor sowieso und der Doktor sowieso. Und was, so viele Doktoren im Christustreff? Auf jeden Fall war er dann ganz begeistert, dass es den Christustreff gibt und dass da Leute hinkommen und dass Kirchen überhaupt voll sind. Das können Sie ja gar nicht glauben. Elisabeth und Maria treffen sich, als beide schwanger sind. Und es passiert was Außergewöhnliches. Das Kind im Bauch von Elisabeth, Johannes der Täufer später, hüpft vor Freude, erfüllt vom Heiligen Geist. Also, dass ein Baby mal hüpft, das kriegt man ja mit. Aber dass es erfüllt sein kann vom Heiligen Geist, ist total spannend für mich. Weil man merkt, hier ist schon etwas, was Gott in das Leben von Johannes dem Täufer hineingelegt hat. Von Anfang an hatte er schon diese starke Berufung, später dieser großartige Prophet und Wegbereiter für Jesus zu sein, der er dann war. Er hat dann zur Taufe aufgerufen, Sündenbekenntnis, hat viele Menschen auf den Weg zu Gott zurückgebracht und war der Wegbereiter für den Messias, für Jesus. Und er hat schon im Bauch seiner Mutter gehüpft, weil er erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Ganz spannender Gedanke. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes. Und die Kraft Gottes kann schon von Anfang an in einem Menschen drin sein. Ich finde das eine ganz spannende Geschichte. Gott legt seine Hand auf das Leben von Menschen und beruft sie zu Dingen, von denen sie noch keine Ahnung haben. Also wenn man einem Baby im Bauch der Mutter erzählen würde, du wirst irgendwann mal Fahrrad fahren und du wirst irgendwann mal im See schwimmen oder eben auf einem zugefrorenen See Schlittschuh laufen. Also mit Wasser können Sie vielleicht noch eher was anfangen, aber sagen wir mal, du wirst irgendwann mal Auto fahren oder so, wie der kleine Vettel in dem Ultraschallbild. Das würde die Kinder total überfordern. Dann wollen sie gar nicht mehr raus. Ne? Dann sagen sie sich, lass mich hier drin, hier kenne ich mich aus. Das andere ist mir alles viel zu viel, verstehe ich nichts von, kann ich nicht. Das ist eine Überforderung. Gott legt etwas in dich hinein, was dich vielleicht in deiner Vorstellungskraft noch total überfordert. Was aber in seiner Wirklichkeit und in seiner Realität überhaupt kein Problem ist, weil ihm nichts unmöglich ist. Und wenn er dich beruft zu etwas, durch seine Kraft kannst du es tun. Dann wirst du das in dir entdecken, was er schon längst in dich hineingelegt hat. Gott hat Ja zu dir gesagt, bevor es deine Eltern überhaupt wussten, dass du existierst, bevor sie überhaupt selber Ja sagen konnten und vielleicht auch, obwohl sie nicht Ja gesagt haben, hat Gott zu dir Ja gesagt. Mein zweiter Punkt, nicht ganz so lang, wer bin ich und wenn ja, wozu? Gehen wir nochmal zu Mose. Mose ist das Kind hebräischer Eltern. Sein Leben war von Anfang an gefährdet, weil zu der Zeit, als er geboren wurde, eigentlich alle männlichen Nachkommen der Juden getötet werden sollten. Und er hat es mutigen Hebammen zu verdanken, dass sein Leben verschont wurde. Und einer mutigen Mutter und einer mutigen Schwester, das werdet ihr alles noch lesen und könnt es auch im Bibeltext nachlesen, aber auch in den nächsten Tagen in den Andachten. Er hat aber irgendwann eine Krise, dass er nicht weiß, wo gehört er eigentlich hin. Er hat versagt, er hat die Dinge selbst in die Hand genommen, er hat versucht, für Gerechtigkeit zu sorgen, indem er selber Hand angelegt hat und einen ägyptischen Aufseher ermordet hat. Nicht im Affekt, sondern da steht, er hat sich umgeguckt, ob ihn auch keiner sieht, und dann hat er den brutal ermordet. Also es war schon eine bewusste Tat, war jetzt kein Totschlag oder so, sondern es war Mord. Und dann muss er fliehen. Und er flieht nach Midian und sitzt in der Wüste, 40 Jahre lang Wüste, und weiß gar nicht mehr, was Gott mit ihm vorhat. Hochqualifiziert und ausgebildet, wahrscheinlich als Sohn der Pharaostochter am Hof des Pharao mit der großartigen ägyptischen Kunst und Religion und Astronomie und allem vertraut. Und dann sitzt er mitten in der Wüste und muss nur noch Schafe zählen, weiß gar nicht mehr, wer er ist und wo er hingehört. Ist der Auftrag Gottes jetzt vorbei? War das alles? Kommt dann noch mal was? Wieso stellt Gott ihn so aufs Abstellgleis? Wir sehen jetzt gleich noch mal ein Video von jemandem, der auch einen schweren Start ins Leben hatte, aber eine großartige Berufung hat. Und ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Man muss die Untertexte lesen. Kann man das ein bisschen größer? Ja, genau. Weil die Sprache ist auf Englisch, aber lest einfach, was unten drunter steht. Vielleicht haben wir es auch ohne Ton. Es geht um Nick. Nick hat keine Arme und Beine, aber er hat ein fröhliches Herz. Wie kann das sein? Er nennt uns einige Geheimnisse. Die Kraft der Dankbarkeit. Dankbar zu sein für das, was man hat, und das Beste rauszuholen aus dem, was man hat. Er hat vor nichts Angst, er schreckt vor nichts zurück, er springt vom 3-Meter-Brett, was ich mich noch niemals traue. Er surft, er macht Sport, er macht alles Mögliche. Er lässt sich umarmen, er begibt sich damit auch in die Hände von anderen, kann sich ja nicht wehren. Aber er hat die Kraft entdeckt, die von innen kommt. Die Kraft, die Gott in sein Leben hineingesteckt hat. Mit seiner Behinderung kam auch eine Berufung in sein Leben. Wir schauen manchmal nach den Stärken, die wir haben, und denken, dass die uns Kraft geben und dass die uns stark machen. Aber manchmal sind es genau die Schwächen, die uns die wahre Stärke zeigen und die uns vielleicht auch eine Berufung mit ins Leben geben. Gott in den Schwächen zu verherrlichen, das ist die Jahreslosung. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Mose hat das erleben müssen. Er hat 40 Jahre in der Wüste gesessen und war schwach und ohne Einfluss. Und dann hat Gott ihn berufen und er hat ein Volk gerettet, herausgeführt aus der Sklaverei in ein neues Land. Er selber hat dieses Land nie gesehen. Wir haben letzte Woche im Bibel pur angefangen mit dem Hebräerbrief, Hebräer 11 haben wir gelesen miteinander und haben die ganze Liste der Zeugen, die vor uns gestorben sind, durchgeackert und haben dann gemerkt, die meisten von denen haben im Glauben gelebt, aber das nie selbst erlebt und erfahren, was sie geglaubt haben in ihrer Lebenszeit, sondern sie sind geschlagen worden, zersägt worden, steht da sogar, ganz schrecklich, verfolgt worden. Aber sie haben festgehalten, weil sie ein größeres Ziel hatten und weil Gott diese Kraft in ihr Leben hineingelegt hat, die Kraft, auch die Schwierigkeiten, auch das, was mir fehlt, das, was ich nicht habe, als ein Geschenk Gottes anzusehen. Nick hat das geschafft Und das hat Gott ihm geschenkt. Und das kann Gott uns auch schenken. Das ist nicht eine Leistung, die wir vollbringen, sondern das ist etwas, was Gott durch seine Kraft, durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben bewirken kann. Dass wir Ja sagen zu dem Weg, den Gott mit uns geht. Dass wir Ja sagen zu den Grenzen, die wir haben. Ja sagen zu dem, was wir nicht haben. Und das Beste daraus machen. Jeremia hat einen großartigen Auftrag, Mose hat einen großartigen Auftrag und ich weiß nicht, ob der Auftrag immer so großartig sein muss. Vielleicht reicht es einfach im Alltag zu bestehen, den Alltag zu schaffen, das anzunehmen, das Leben so anzunehmen, wie es jetzt ist. Und zu sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind alle deine Werke, das erkennt meine Seele. Eine größere Kraft gibt es, glaube ich, nicht im Leben. Ich möchte mit euch beten. Jesus, wir danken dir für diese Verheißung, dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Wir danken dir auch, dass du uns geschaffen hast mit Einschränkungen und mit Gaben, mit großartigen Dingen und mit Lasten, die uns begleiten in unserem Leben. Wir danken dir, dass deine Kraft da ist für uns, jeden Tag neu. Wir danken dir für Vorbilder und Beispiele wie Moses oder Jeremia oder auch den Nick. Wir danken dir für dein Werk in unserem Leben, dass du uns geschaffen hast, ausgedacht, berufen, begabt, befähigt, getröstet und getragen bis zum heutigen Tag. Und wir wollen dir vertrauen für das, was kommt. Amen.